Ja, das ist ja mal ein Schnellstart hier. Ja, ich grüße euch auch alle ganz herzlich an diesem Sonntag. Schön, dass wir hier zusammen sein können und gut, dass wir heute drinne sind. Wenn man so rausguckt, ist das ja doch etwas anderes. Vor gut einer Woche, ein bisschen mehr als einer Woche, ging mir so einiges durch den Kopf und ich kam irgendwie ziemlich ins Schwitzen, als ich da nämlich auf meine Wetter-App geschaut habe. Und im Hinterkopf hatte, am Sonntag wollen wir auf dem Stückle oben den Gottesdienst feiern und das Gemeindefest haben. Da war ich dann doch etwas angespannt. Bei mir auf der App, nun mag ja Apps unterschiedlich sein, ich habe drei extra angeguckt, dachte, jetzt guckst du drei verschiedene, irgendeine wird schon gutes Wetter anzeigen. Nein, alle drei zeigten gleichermaßen an, 11 Uhr, 90% Regenwahrscheinlichkeit und ab 18 Uhr wird es besser. Ich dachte, ja, dann ist das Gemeindefest vorbei und um 11 wollen wir gerade da sein, das ist ja etwas schwierig. Habe ich gedacht, gut, Plan B muss her. Habe ich am Freitag Heinz angerufen und gesagt, Heinz, wie viele haben sich denn angemeldet? Und Heinz sagt nur, ja, 80 bis 90. Ich dachte, das ist ja sehr sportlich, schon ohne Abstandsregeln, dass wir alle hier reinpassen würden. Das ist also auch kein richtig guter Plan B. Also was kann man nur tun? Wir müssen einfach darauf vertrauen, dass Gott gutes Wetter schenkt. Punkt. Sonst geht's nicht, sonst müssen wir alles absagen. Es gibt keine Möglichkeit, es heißt einfach nur vertrauen. Am Sonntagmorgen, natürlich das erste, ich habe rausgeguckt, nachts oder am Abend vorher war richtig starker Regen. Sonntag früh sah es nicht so schlecht aus, dachte ich, schön, gut. Wir konnten gut aufbauen. Und als wir mitten im Gottesdienst waren, wurde mein Vertrauen noch weiter auf die Folter gespannt. Warum? Ich bekam plötzlich zwei Tropfen ab. Ich dachte, oh nein. Und ich denke, da war ich nicht der Einzige, der da sehr angespannt war. Und ich betete dann nur einfach, und auch da war ich sicherlich nicht der Einzige, der gebetet hatte, und habe gesagt, Herr, bitte jetzt nicht, halt's doch noch zurück, die ganze Technik steht da, wie soll das gehen? Wir müssen jetzt hier alles abreißen, schnell in den Schuppen rein, das funktioniert nicht. Wurde mein Vertrauen, wurde euer Vertrauen dort enttäuscht? Meinst nicht. Das Gottesdienst konnten wir noch in Ruhe feiern. Es waren wirklich nur die zwei Tropfen, die bei mir ankamen. Harry hat auch zwei abgekriegt, waren schon vier. Der war genauso angespannt wie ich. Und dann konnten wir den Tag eigentlich ganz gut überstehen oder ganz gut erleben. Ja, es kam zwischendurch beim Essen mal ein paar Tropfen runter, aber beim Abbau nachher war wieder strahlender Sonnenschein. Ich denke, wir können Gott da sehr, sehr dankbar sein. Der Herr hielt da den Regen zurück und wie gesagt, abends hatte ich sogar, ich bin ja empfindlich, etwas Sonnenbrand. So kann das enden. Ja, positiv, gut fand ich. Ich denke, unserem Leben als Christen ist Vertrauen ja überlebensnotwendig. Und Vertrauen gehört einfach dazu. Ohne Vertrauen geht das gar nicht. Und heute Morgen wollen wir uns mit diesem Thema Vertrauen mal etwas näher beschäftigen und uns damit etwas näher auseinandersetzen. Bei dem Thema Vertrauen habe ich mir so einige Fragen gestellt. Und das sind vier Fragen, die wir uns heute anschauen wollen. Und die können uns so als Gliederung vielleicht durch den Gottesdienst begleiten. Die erste Frage, die man sich natürlich stellen muss, ist immer, soll ich vertrauen? Oder soll ich nicht vertrauen? Vertrauen oder nicht vertrauen? Das ist die erste Frage. Die zweite Frage, die lautet, was ist das für ein Vertrauen, mit dem ich, mit dem du überhaupt vertraust? Was ist das für ein Vertrauen? Also auf was vertraust du, könnte man auch sagen. Auf was vertraust du denn? Als drittes habe ich mir angeschaut, wie können wir denn in Krisen klarkommen? Gerade dann, wenn unser Vertrauen unter Beschuss steht. Wie kommen wir in Krisen klar, wenn unser Vertrauen sehr stark strapaziert wird? Und das ist ja gar nicht so ein Vertrauen, wo ich sagen muss, ja, das ist auch wichtig, dass es nicht regnet, aber es gibt ganz andere Lebenssituationen, wo man sagen muss, boah, wie kann ich da noch vertrauen, wenn alles hinterfragt wird? Und dann die vierte und letzte Frage, lohnt sich das Vertrauen tatsächlich? Lohnt sich das oder lohnt es sich nicht? Bei all dem möchte ich jetzt nicht irgendwie Tipps und Tricks hier weitergeben, sagen 10 Punkte und dann läuft das mit dem Vertrauen, sondern ich denke, wir können vielleicht mal in das Wort Gottes hineinschauen. Da möchte ich uns einen Mann vorstellen, nämlich Hiskia. Und Hiskia musste sich genau mit diesen 4 Punkten auseinandersetzen in seinem Leben. Diese 4 Punkte hat er durchlebt. Wir werden merken, gerade wenn er in dem Krisenmodus nachher kommt, dass das gar nicht so einfach ist. Diese Begebenheit zum Thema Vertrauen wird uns an 3 verschiedenen Stellen in der Bibel berichtet. Wir lesen davon im 2. Buch Chronik, Kapitel 32. Jesaja berichtet im Kapitel 36 davon. Und da, wo wir heute reinschauen wollen, ist das 2. Buch Könige. Und da haben wir die Kapitel 18 bis 20. 2. Könige, Kapitel 18 bis 20. Nun kann man fragen, 3-mal ist das so wichtig? Wenn man sich diese Berichte mal parallel anschaut, dann wird man dort lesen können, dass es ganz verschiedene Blickrichtungen, Blickwinkel sind. Und das ist sehr, sehr wertvoll. Ich möchte heute reingucken in 2. Könige Kapitel 18 bis Kapitel 20. Und natürlich muss man sagen, wenn wir uns die 3 Kapitel jetzt nur durchlesen, sind schon sehr lange Kapitel, deswegen werden wir nicht alles da lesen können. Ja? Und ich werde immer nur auszugsweise mal uns mit hineinnehmen in die wichtigen Punkte. Was ich euch aber empfehlen kann, lest das mal in Ruhe zu Hause nach, wenn etwas mehr Zeit ist, und schaut euch das mal an. Das ist höchst interessant, wie das hier in dem Leben von dem Hiskia abläuft. Als erstes möchte ich uns die Verse lesen aus Kapitel 18, 2. Könige 18, die Verse 1 bis 7. Dort wird uns dieser Hiskia vorgestellt. 2. Könige 18, der Vers 1 bis Vers 7. Und es geschah im 3. Jahr Hoscheas, des Sohnes Elas, des Königs von Israel, da wurde Hiskia König, der Sohn des Ahas, des Königs von Juda. 25 Jahre war er alt, als er König wurde, und er regierte 29 Jahre in Jerusalem. Und der Name seiner Mutter war Abi, die Tochter Sichajas. Und Hiskia tat, was recht war in den Augen des Herrn, nach allem, was sein Vater David getan hatte. Er beseitigte die Höhen und zertrümmerte die Gedenksteine und rottete die Aschera aus und schlug die eherne Schlange, die Mose gemacht hatte, in Stücke. Denn bis zu jenen Tagen hatten die Söhne Israels ihr Rauchopfer dargebracht und man nannte sie Nehushtan. Er vertraute auf den Herrn, dieser Hiskia, den Gott Israels, und nach ihm hat es seinesgleichen nicht gegeben unter allen Königen von Juda, noch unter denen, die vor ihm waren. Er hing dem Herrn an, er wich nicht davon ab, ihm nachzufolgen. Und er bewahrte seine Gebote, die der Herr dem Mose geboten hatte. Und der Herr war mit ihm, in allem, wozu er auszog, hatte er Erfolg. Soweit zur Vorstellung von diesem König Hiskia, um den es heute gehen sollte. Hiskia, er hat einen sehr, sehr schönen Namen. Sein Name bedeutet, Jahwe ist meine Stärke oder der Herr ist meine Stärke. Und das brauchte er wohl. Wenn man sich die Familienchronik anschaut, dann ist das gar nicht so einfach. Mach mal ein bisschen ran hier, oder? Jetzt habt ihr immer so ein Hintergrundrauschen. Wenn man sich mal anschaut, aus was für einem Elternhaus kam er, dann finde ich das erstaunlich, was wir hier eben lesen konnten. Im Vers 5 steht, er vertraute auf dem Herrn, den Gott Israels. Er bekommt hier ein Gütesiegel Gottes. Er sagt dann, in diesem Text können wir lesen, vor ihm und nach ihm war keiner mehr in Juda, so wie er. Und wie sah sein Familienhaus aus? Haben wir das richtig gelesen, eben die ersten Verse? Er kommt aus katastrophalen Verhältnissen. Heute würden wir sagen, ja, schwere Kindheit gehabt, aus dem konnte nichts werden. Wie war das bei Hiskia? Sein Vater Ahas, wenn man das reinschaut, der war ein ganz gottloser König, Ahas. Ja? Der scherte sich überhaupt nicht um den Tempel, er zerstörte ihn, beraubte ihn. Wer war sein Großvater? Sein Großvater wird hier genannt Jotham. Auch dieser Mann hatte ein ganz gestörtes Verhältnis zu Gott. Wenn man das mal liest in der Bibel, er baute zwar am Tempel mit, ging aber nie hinein. Also auch der war fern von Gott. Da habe ich mir gedacht, es muss eine schwere Zeit gewesen sein, wenn man das sieht, wo er aufgewachsen ist. Hat das Hiskia irgendwie tangiert in seiner Entwicklung? Hat ihn das beeinflusst? Nun gut, man kann sagen, das Vertrauen wurde ihm nun nicht in die Wiege gelegt. Ne? Vertrauen hat er sicherlich nicht zu Hause gelernt. Und trotzdem können wir hier lesen, er vertraute auf dem Herrn. Er muss wohl ein Geheimnis gehabt haben, wie er das geschafft hat, wie er das hinbekommen hat, trotz dieser gottlosen Umgebung zu wissen, was ist richtig und was ist falsch. Denn auch das konnten wir hier gleich lesen im Vers 3. Dort heißt es, er tat, was recht war in den Augen des Herrn. Er tat, was recht war in den Augen des Herrn. Hiskia, er war mit 25 Jahren König geworden, das war damals gar nicht ungewöhnlich. 29 Jahre regierte er und das Ganze spielt zu 700 vor Christus ungefähr, wenn man das mal einsortieren will. Ja? Und was machte er, als er antrat als junger König? Als erstes lesen wir hier in unserem Text, er macht geistlich klar Schiff. Das ist der Vers 4 gewesen und folgend. Er beginnt mit einer Generalreinigung im Tempel. Er räumt mal richtig auf. Was war da passiert? Wir lesen hier, die eherne Schlange war noch da von Mose. Das war ein Kultobjekt geworden. Da beteten sie an, aber nicht Gott, sondern da beten sie einen Götzen an. Deswegen räumt er das Ding weg. Er stellt alles wieder her im Tempel, so wie es sich Gott vorgestellt hat, und er feiert einen Sühnegottesdienst. All das erfahren wir, wenn wir die Parallelberichte lesen. Da lesen wir von Sündopfern, von Brandopfern, von Dankopfern. Und das ist etwas ganz, ganz Wichtiges, wenn wir hier in der Vorbereitung zum Thema Vertrauen noch sind, dass wir uns das in Erinnerung rufen, was Hiskia hier macht und was bei uns immer wieder nötig ist. Hiskia schafft nämlich dadurch die Ausgangsposition für all das, was gleich noch kommt. Für all die Fragen, die er beantworten muss, die auch wir irgendwann beantworten müssen. Er stellt nämlich die Verbindung zu Gott ganz neu her. Und damit baut er auf einem Fundament, was tragfähig ist, was man braucht. Er schafft die Grundlagen, die Voraussetzungen, damit Vertrauen funktionieren kann. An diesem Punkt habe ich kurz die Handbremse angezogen für mich und habe mich gefragt, wie sieht das bei mir aus, in meinem Leben? Ich muss vertrauen. Auch ihr müsst, dürft, könnt vertrauen. Habt ihr eine ordentliche Grundlage für dieses Vertrauen? Das ist die Frage, ob wir schon geistlich klar Schiff gemacht haben, ob wir schon aufgeräumt haben in unserem Leben, ob wir alles, was diese Beziehung zu Gott stört, weggeräumt haben. Das macht Hiskia. Ja? Und das ist wichtig, dass wir uns das als erstes in Erinnerung rufen, ja, bevor wir überhaupt die Fragen beantworten können. Das ist die Ausgangssituation, die Basis, die wir haben müssen. Wenn wir dann weiterlesen in den verschiedenen Berichten, dann sehen wir, dass es eine Zeit lang jetzt richtig gut lief. Hiskia hatte, wie gesagt, aufgeräumt. Gott bekommt wirklich die Ehre, die ihm zusteht. Es wird kein Götzendienst mehr viel gefeiert. Das Volk kann in Freude vor dem Herrn leben. Die Priester führen ihren Dienst wirklich aus. Sie haben Vorrat da, sie haben Sicherheit. Alles funktioniert gut. So wie es sein soll. Alles läuft. Ist das immer so im Leben? Ist das bei euch immer so, dass alles gut läuft? Bei mir nicht und ich glaube bei euch nicht. Und bei Hiskia war es auch nicht so. Ich denke, das Leben nach den Gedanken Gottes, das läuft nun nicht immer ganz glatt und problemlos ab. Und da werden wir hier sehen, wie das Vertrauen beansprucht und strapaziert wird von Hiskia. Wenn wir sagen, beansprucht, strapaziert, klingt das vielleicht negativ. Vielleicht müssen wir auch es positiv betragen und sagen, wie das Hiskia jetzt gelebt hat, tatsächlich sein Vertrauen. Dass es nicht nur ein Lippenbekenntnis ist, sondern jetzt fängt es an, lebendig zu werden, dieses Vertrauen. Denn gerade gottesfürchtige Menschen stellen ja häufig eine Zielscheibe dar und da wird das Vertrauen immer wieder erprobt und hervorgerufen. Und hier kommen wir auch zu dem ersten Punkt, zur ersten Frage, die Hiskia beantworten musste. Vertrauen oder Nichtvertrauen? Vertrauen oder Nichtvertrauen, das ist eine ganz zentrale Frage. Hiskia war, wie gesagt, ein ganz frommer Mann, wie er uns hier vorgestellt wird. Er hörte einerseits auf Jesaja, auf den Propheten Jesaja, das war sein geistlicher Mentor, sein Ratgeber. Er hörte auf der anderen Seite aber auch auf den Rat der Politiker der damaligen Zeit. Und diese Politiker, das waren schon die Ratgeber seines Vaters. Kann da viel Gutes von kommen? Das wird schwierig, oder? Und nun gab es eine Sache zu entscheiden. Was soll mit dem bestehenden Bündnis mit den Assyrern werden? Sie hatten ein Bündnis und die Frage war immer wieder, was man tun soll. Soll man sich gegen Assyrien stellen? Dann hat man Ägypten auf seiner Seite, weil die waren auch im Clinch. Und wenn wir uns das anschauen, liegen die ja genau dazwischen. Hier Assyrien und in Ägypten, mittendrin das Volk Gottes, das Volk Israel, ja, Juda hier. Soll man sich also gegen Assyrien aufbegehren und auf die Seite der Ägypter stellen? Das war der Rat der Politiker. Politisch gesehen vielleicht nicht schlecht, die Assyrer waren eine Großmacht damals. Andererseits warnte Jesaja sehr deutlich vor einem Bündnis mit Ägypten, sagte, tu das nicht, Hiskia, mach das nicht, das ist falsch. Und hier musste Hiskia nun überlegen, auf wen höre ich? Auf wen will ich jetzt hier vertrauen? Auf wen setzt er sein Vertrauen? Nun, Hiskia vertraut auf den Rat der Politiker. Er sagt, das klingt doch gut, was sie sagen. Er bricht das Bündnis mit Assyrien. Und das lesen wir in einem Vers weiter, 2. Könige, Kapitel 18, Vers 7, oder im zweiten Teil von Vers 7. Da lesen wir, Hiskia empörte sich gegen den König von Assur und diente ihm nicht mehr. Den Rat der Politiker umgesetzt. Darauf vertraut er. Solch ein Bündnisbruch, der hat natürlich Konsequenzen. Und es war nur eine Frage der Zeit, wann die Assyrer dann plötzlich in Juda einfallen werden. Wenn wir im Kapitel 18 jetzt weiterlesen würden, sehen wir, wie sie immer näher kommen, wie sie immer mehr das ganze Gebiet um Juda einnehmen. Und dann ist es irgendwann soweit. Im 14. Regierungsjahr Hiskia stehen sie plötzlich vor den eigenen Toren und Hiskia ist gefordert. Die Assyrer hatten Babylon besiegt, Phönizien, Philistea, alles, was im Umkreis ist, eingenommen. Eine ideale Ausgangsposition, um jetzt einzufallen und jetzt diesem Bündnisbruch einfach die Konsequenzen aufzuzeigen. Sie hatten also eine ideale Ausgangsposition. 2. Könige 18, Vers 13 lesen wir da. Im 14. Jahr des Königs Hiskia zog Sanherib, der König von Assur, herauf gegen alle befestigten Städte Judas und nahm sie ein. Das bisher von Hiskia an den Tag gelegte Vertrauen wird jetzt also arg strapaziert, oder? Er wird auf eine harte Probe gestellt. Stadt für Stadt sieht er Fallen in Juda. Und dann stehen sie plötzlich vor Jerusalem. Was nun? Was ist mit meinem Vertrauen? Vertrauen oder Nichtvertrauen, und wem soll ich hier vertrauen? Eine ganz top aktuelle Frage. Wie entscheidet sich Hiskia hier? Vielleicht hat er sich gesagt, Vertrauen ist gut, Sicherheit, Frieden und Kontrolle sind besser. Warum? Weil Hiskia, er geht es vielleicht ähnlich wie dem Petrus, er sieht plötzlich nur noch die Wellen. Er sieht den Sturm, die Wellen, er sieht den Gegner und er verliert die Grundlage seines bisherigen Lebens aus den Augen. Er schaut nicht mehr auf den Herrn. Und plötzlich bekommt er Angst und Sorgen. Was macht er? Wem soll er vertrauen? Was soll er tun? Sanherib, der König von Assur, kommt und Hiskia macht ihm Zugeständnisse. Er zahlt, was er nur kann. Wir lesen davon im 2. Könige 18, Vers 14 bis 16. Da sandte Hiskia, der König von Juda, zum König von Assur nach Lachisch und ließ ihm sagen, ich habe Unrecht getan, kehre um von mir. Was du mir auflegst, will ich tragen. Da legte der König von Assur Hiskia dem König von Juda 300 Talente Silber und 30 Talente Gold auf. Und Hiskia gab alles Silber, das sich im Haus des Herrn und in den Schatzkammern des Königshauses vorfand. In dieser Zeit brach Hiskia von den Türflügeln des Tempelraums des Herrn und von den Pfosten, die Hiskia der König von Juda überzogen hatte, das Gold ab und gab es dem König von Assur. Hiskia gibt alles, was er hat. Er will ein Tribut bezahlen, vertraut darauf, dass dann sie einfach frei sind und wieder in Freiheit leben können. Wenn wir lesen in den Annalen von Sanherib, dann ist da sehr viel mehr, als hier genannt wird. Da steht da, dass noch Menschen hingeschickt wurden, aus dem Palast noch Diener hingeschickt wurden, Frauen hingeschickt wurden, Felle, alles Mögliche. Ein riesen Reichtum wurde abgegeben. Was hat er davon gehabt? Auf dieses Vertrauen? Nichts. Sanherib bleibt und amüsiert sich köstlich und kassiert und geht nicht wieder. Er bleibt einfach da. Ich denke, Hiskia, der an dem Punkt vielleicht auf etwas anderes vertrauen will, als auf diesen gezahlten Tribut. Die Lage verschärft sich im Verlauf immer mehr. Es ist wie bei einem Drama, was immer schwieriger wird. Ja? Denn die Truppen von Sanherib stehen plötzlich vor Jerusalem. Sie stehen jetzt am nördlichen Abschnitt der Stadtmauer. Und was macht Sanherib? Er sendet jetzt seinen Oberfeldherrn, den Tataren und hohe Regierungsbeamten, den Rabschaken und den Rabsaris, können wir hier lesen. Und jetzt in unserem Text, wenn wir dort weiterlesen, 2. Könige 18, lesen wir im restlichen Kapitel ab dem Vers 19, wie dieser Rabschake, dieser hohe Regierungsbeamte von dem König von Assyrien, jetzt einen Monolog zum Thema Vertrauen führt. Und dieser Monolog ist wirklich lesenswert. Schaut euch das mal ganz in Ruhe zu Hause an, weil es das, was bei uns heute auch so oft passiert. Denn der Rabschake, der stellt jetzt eine ganz entscheidende Frage, die uns hier zum zweiten Punkt führt. Im 2. Könige 18, Vers 9 heißt es da, und der Rabschake sagte zu ihnen, zum Volk Juda, sagt doch zu Hiskia, so spricht der große König, der König von Assur, was ist das für ein Vertrauen, mit dem du vertraust? Was ist das für ein Vertrauen, mit dem du vertraust? Der zweite Punkt. Der Rabschake nennt jetzt hier ganz verschiedene Punkte, auf die man vertrauen könnte. Der macht das ganz, ganz geschickt, wenn wir da hineinschauen. Er fragt als erstes, vertraust du denn auf deinen Verbündeten? Vertraust du etwa auf Ägypten? Glaubst du, die werden dich retten? Vers 21 schreibt er da, nun siehe, du vertraust auf diesen geknickten Rohrstab, auf Ägypten, der jedem, der sich auf ihn stützt, in seine Hand dringt und sie durchbohrt. So ist der Pharao, der König von Ägypten, für alle, die auf ihn vertrauen. Er wird euch in den Rücken fallen, er wird euch nicht helfen. Das ist ein falsches Vertrauen, was du hier hast. Darauf zu vertrauen, das wird dir nicht helfen, Hiskia. Dann fragt er weiter, vertraust du denn auf deine eigene Stärke, Hiskia? Das wird wohl schwierig. Vers 23 geht er eine Wette mit ihm ein. Geh doch mit meinem Herrn, dem König von Assur, eine Wette ein. Ich will dir 2000 Pferde stellen, wenn du dir die nötigen Reiter dafür aufstellen kannst. Nicht mal 2000 Reiter hatte Hiskia bei dieser Streitmacht der Assyrer. Vertraust du etwa darauf, auf deine Armee viel zu klein? Du wirst keine Chance haben, sagt er hier. Und dann, was sagt er noch? Vers 22 und 25 fragt er ganz provozierend, vertraust du etwa auf deinen Herrn? Und man kann das Lächerliche lesen oder sehen, wenn man zwischen den Zeilen hier mal liest. Wenn ihr aber zu mir sagt, auf den Herrn, Vers 22 lesen wir das, unseren Gott vertrauen wir. Ist er es nicht, dessen Höhen und Altäre Hiskia beseitigt hat, als er zu Juda und zu Jerusalem sagte, vor diesem Altar in Jerusalem sollt ihr euch niederwerfen? Und Vers 25, nun bin ich etwa ohne den Herrn gegen diesen Ort heraufgezogen, um ihn zu verheeren? Der Herr hat zu mir gesagt, zieh hinauf gegen dieses Land und verheere es. Du vertraust auf einen nicht sichtbaren Gott? Die Altäre wurden doch alle abgerissen. Darauf vertraust du, Hiskia? Das wird nicht funktionieren. Dein Gott, wer kann das sein? Der Rabschake kannte nicht diesen wahren Gott Israels, was er für ein lebendiger Gott ist. Für ihn war er einer von vielen Göttern und Götzen. Und wenn man das hier sich anschaut, dann geht dieser Rabschake wirklich ganz geschickt vor. Er missbraucht die Wahrheit, er verdreht die Fakten. Hatte Hiskia denn von diesem einzig wahren Gott alles niedergerissen? Nein, er hat den ordentlichen Gottesdienst wiederhergestellt. Aber er sagt, er hat doch alles weggerissen, das, wo er vorher angebetet hat. Er mischt einige Fakten bei, die die Zuhörer ins Nachdenken bringen. Das ist ähnlich wie heute, ne? So Halbwahrheiten. Ja? Man sagt die Hälfte nur so, nicht alles, verdreht es ein bisschen und schon kommt man ins Nachdenken und das Vertrauen wirkt arg gebeutelt. Er wirft den Göttern hier Versagen vor, sagt, ich bin ja jetzt hier, wo ist euer Gott? Hilft wohl nicht, was? Und das Ganze würzt er dann mit einer Prise Spott, ein bisschen Drohung kommt auch mit dazu und Verlockung. Weil was er auch macht, ist, ihnen ein unwiderstehliches Angebot zu machen. Er rückt erstmal die Reform Hiskias in ein falsches Licht und er gräbt damit die Autorität und will das Volk mutlos machen. Und dann kommt dieses unwiderstehliche Angebot, von dem wir in den Versen 31 und 32 lesen. Denn da stellt er sich selbst als der da, dieser König von Assur, der doch gar nicht schlimm ist, der dem Volk doch nur helfen wird. Hört nicht auf Hiskia, lesen wir da. Denn so spricht der König von Assur. Macht Frieden mit mir und kommt zu mir heraus. Dann soll jeder von seinem Weinstock und jeder von seinem Feigenbaum essen und jeder das Wasser seiner Zisterne trinken, bis ich komme und euch in ein Land hole wie euer Land, ein Land von Korn und Most, ein Land von Brot und Weinbergen, ein Land von Olivenöl und Honig. Dann sollt ihr am Leben bleiben und nicht sterben. Aber hört nicht auf Hiskia, wenn er euch verführt, indem er sagt, der Herr wird uns retten. Die Bedingungen einer Kapitulation sind also nicht schlecht, oder? Sie können zunächst ihr Hab und Gut behalten und wenn sie dann in die Verbannung müssen, dann wird es ihnen doch nicht schlecht gehen. Wer kann da widerstehen? Der Feind steht vor der Mauer. Alles, was er sagt, scheint doch richtig zu sein. Man könnte hier unterm Strich vielleicht sagen, was er in der Zusammenfassung hier sagt. Es gibt nichts und niemand, auf den man im Kampf gegen Assyrien vertrauen kann. Weil wir sind groß, stark, mächtig und ihr seid klein und werdet vernichtet. Was ist das für ein Vertrauen, mit dem du vertraust? Überlegt es euch gut, sagt er hier. Auf was vertraut es Kia nun? Wir lesen in den Zeilen hier überhaupt nichts von ihm. Der taucht gar nicht groß auf. Er hat ein paar Beamte hingeschickt, die hörten das alles sich an und gaben die Botschaft dann weiter, aber Hiskia war gar nicht da. Hat er Angst? Kneift er jetzt? Gibt er auf? Überlegt er sich hin und her, was er tun kann? Wenn wir die Parallelberichte lesen, dann sehen wir, dass Hiskia im Hintergrund, im Untergrund, könnte man sagen, arbeitet. Er verschließt zunächst die Quellen außerhalb von Jerusalems. Dadurch hat der Feind kein Wasser mehr. Guter Schachzug, oder? Er lässt die Mauern erweitern und verstärken. Auch das war nötig, wenn der Feind vor der Mauer steht. Er baute einen Tunnel, den Hiskia-Tunnel, durch den frisches Wasser in die Stadt reingeleitet werden konnte. Ein architektonisches Meisterwerk, was er dorthin bekommen hat. Und dann sorgt er natürlich für die entsprechende Waffenrüstung, lesen wir. Es werden eine Menge Waffen und Schilde gefertigt. Vertraut Hiskia allein darauf? Sein Wissen, seine Schleue? Ich bin gut, ich weiß, wie ich es mache. Einerseits, ja, aber er vertraut nicht ausschließlich auf dieses technische Gut, muss man sagen. Sondern wir lesen noch weiter, dass er einfach nicht nur auf seine Geschicke, auf seine Stärke, auf seine Schlauheit vertraut, sondern auch weiter mit dem Herrn unterwegs ist. Er verlässt sich nicht nur auf menschliche Maßnahmen, sondern er spricht dem Volk immer wieder Mut zu. Er sagt immer wieder, dass sie auf den Herrn vertrauen sollen. Was ist das für ein Vertrauen, mit dem du vertraust? Hiskia sagt ganz klar, vertraut auf den Herrn. Dann wird er den Sieg geben. Und andererseits fordert er das Volk auch auf, hört doch gar nicht hin, was der alles sagt. Reagiert bloß nicht drauf. keine Wortgefechte. Diesen Punkt wurde ich an mich erinnert, gedacht, wie ist das bei mir, wenn mich jemand provoziert? Kann ich das so stehen lassen, wenn er meinen Glauben hinterfragt, mein Vertrauen hinterfragt und ich vielleicht so im Krisenmodus laufe? Sehr oft bin ich sofort verteidigen, verteidigen, verteidigen. Und dann komme ich vielleicht an einen Punkt, wo ich gar nicht mehr weiter weiß. Und das Gegenüber lacht sich an, sagt, sage ich dir doch, siehst du, nichts ist da. Hiskia sagt, gar nicht antworten. Lasst es stehen, wir vertrauen auf unseren Herrn. Ein guter Hinweis, oder? Im 2. Chronik 32, Vers 7 können wir lesen von Hiskia, die Worte, die er dort an sein Volk richtet. Seid getrost und unverzagt. Fürchtet euch nicht und verzagt nicht vor dem König von Assur, noch vor dem ganzen Heer, das bei ihm ist. Denn mit uns ist ein Größerer als bei ihm. Denn mit uns ist der Herr ein Größerer. Und dennoch, der Feind, der gibt ja nicht so schnell auf. Und auch das ist vielleicht eine Erfahrung, die wir machen können, wenn wir in diese Vertrauensfrage gestellt werden. Was ist das für ein Vertrauen? Eine Zeit lang kann man das vielleicht gut hinnehmen und sagen, ja, verstehe ich. Aber dann spitzt sich das immer weiter zu, vielleicht auch in unserem Leben. Und genau das passiert hier bei Hiskia auch. Der Nervenkrieg, der geht noch weiter und die Vertrauensfrage wird weiter strapaziert. Warum? Auch das lesen wir im Parallelbericht, im 2. Chronik 32. Da lesen wir, dass der Sanherib weiter versucht, die Autorität Hiskias zu untergraben. Er schreibt einen Brief und lässt sich darin über Hiskia aus und nicht nur über Hiskia. Er verspottet auch den Herrn, den Gott Israels. Er verhöhnt ihn. Spott und Hohn, ein gutes Mittel, denkt er sich, um die Grundlage des Vertrauens zu zerstören und das Volk zu zermürben. Und Hiskia? Ob ihm jetzt nicht vielleicht doch irgendwann Zweifel gekommen sind? Hat sich das Vertrauen, was er zu Beginn investiert hat, als er 25 war, also vor 14 Jahren, denn jetzt ausgezahlt? Hat sich das gelohnt? Jetzt steht der Feind vor der Tür und er geht nicht. Man kann machen, was man will. Ein Kampf, ein Krieg scheint unausweichlich zu sein. Und hat er nicht recht? Wo ist denn Gott? Warum greift denn Gott jetzt nicht ein in so einer schwierigen Situation? Warum hört er denn nicht jetzt gleich, wenn wir zu ihm flehen, dass er dann reagiert? Kennst du solche Fragen und Zweifel aus deinem Leben? Ich kenne das. Ich kenne das vor allem, wenn mein Vertrauen eben sehr arg auf die Probe gestellt wurde oder ich es sehr lebendig machen muss. Dann kommen solche Fragen in schwierigen Situationen. Im Zweifel, und das muss uns klar sein, steckt eine ganz gefährliche Entwicklung. Warum? Er untergräbt, genauso wie Misstrauen, das Vertrauen zu Gott. Das fängt vielleicht leicht an und irgendwann ist es ein Erdrutsch und dann ist das Vertrauen weg. Zweifel, der hat doch immer eine Art Bremswirkung. Der bremst uns aus und der blockiert unseren Lebens- und unseren Glaubensmut. Und das sollten wir nicht vergessen, wenn Zweifel aufkommen. Was wird Hiskia nun machen? Ich denke, sicherlich hat er auch Zweifel, aber er verzweifelt nicht und das macht den großen Unterschied hier aus. Er verzweifelt nicht, sondern er überlegt, wie er weitermachen kann. Und da sind wir bei dem dritten Punkt schon angelangt. An diesem Punkt wird uns die Frage beantwortet, was machen wir denn, wenn wir immer mehr in diesen Krisenmodus hineinkommen, wenn sich das immer weiter zuspitzt, immer schwieriger alles wird, wenn unser Vertrauen unter Dauerbeschuss steht. Vorbildliches Krisenmanagement lernen wir bei Hiskia. Es kann nur eines geben. Hiskia ist sicher, dass es eben nur eines oder nur einen geben kann, auf den man hier vertrauen kann. Nicht auf das, was der König von Assur sagt, sondern das, was der Herr sagt. Und davon lesen wir im 19. Kapitel, 2. Könige 19, ab Vers 1. Und es geschah, als der König Hiskia es hörte, was dort draußen passierte vor den Stadtmauern, da zerriss er seine Kleider, hüllte sich in Sacktuch und ging in das Haus des Herrn. Und dann lesen wir weiter, dass er Leute zu dem Propheten Jesaja schickt. Und sagt, Jesaja, wir brauchen deine Hilfe, wir brauchen deine Gebetsunterstützung. Und genau das macht Jesaja. Er betet und er spricht dem Volk Mut zu, dass sie auf dem richtigen Weg sind. Gegenüber dem Feind schweigt er, gegenüber Gott macht er etwas ganz anderes. Er betet, er spricht, er redet, er sagt, hilf, greif ein, tu, mach etwas. Und das ist ganz, ganz wichtig. Er vertraut grenzenlos weiterhin auf das Eingreifen Gottes, obwohl sich die Lage schon so zugespitzt hat. Wir lesen das im 19. Kapitel, in den Versen 14 bis 19. Da lesen wir von diesem Brief noch einmal, diesen Spott-Hohn-Brief gegenüber Gott und gegenüber Hiskia, den der Sanherib geschrieben hat. Und da heißt es, da nahm Hiskia den Brief aus der Hand des Boten, der Boten und las ihn. Dann ging er ins Haus des Herrn hinauf, und Hiskia breitete ihn vor dem Herrn aus. Und Hiskia betete vor dem Herrn: Herr, Gott Israels, der du über dem Cherubim thronst, du bist es, der da Gott ist, du allein für alle Königreiche der Erde. Du hast den Himmel und die Erde gemacht. Neige, Herr, dein Ohr und höre. Tu, Herr, deine Augen auf und sieh, ja, höre die Worte Sanneribs, die er gesandt hat, um den lebendigen Gott zu verhöhnen. Es ist wahr, Herr, der König von Assur, er habe die Nation und ihr Land in Trümmern gelegt. Und ihre Götter haben sie ins Feuer geworfen, denn sie waren nicht Götter, sondern ein Werk von Menschenhänden, Holz und Stein. Und sie haben sie verloren gegeben. Und nun, Herr, unser Gott, rette uns doch aus seiner Hand, damit alle Königreiche der Erde erkennen, dass du, Herr, alleine Gott bist. Das ist das Krisenmanagement von Hiskia. Hiskia breitet sein Anliegen, seine Ängste, seine Not vor dem Herrn aus. Und wenn wir dieses Gebet uns hier anschauen, hat mich das sehr nachdenklich gestimmt. Gerade diese Reihenfolge, was er hier betet, da habe ich gedacht, bei mir ist das oftmals ganz andersrum. In dieser aussichtslosen Situation betet er als erstes Gott an. Er weiß, mit wem er spricht und kommt in Ehrfurcht zu ihm. Er bittet den Herrn, dass er helfen und hören möge. Und dabei macht Hiskia zuerst deutlich, dass es ihm gar nicht um die Rettung von ihm und dem Volk geht, sondern darum, dass der Herr in den Dreck gezogen wurde, verhöhnt wurde, verspottet wurde, dass Gottes Ehre verletzt wurde. Und dann erst bittet Hiskia um Rettung für sich und sein Volk. Wie hätten wir reagiert? Hätten wir das genauso gemacht? Machen wir das, leben wir das so, unser Vertrauen im Alltag, wenn es schwierig wird? Wäre unser Vertrauen auch so weit gegangen, dass wir so gebetet hätten? Hiskia erhält an dieser Strategie des Gebets fest, und das ist auch gut so. Er wandte sich in der Krise an die richtige Adresse und wusste, was zu tun ist. Wissen wir das auch? Gerade in Krisen, wenn es draußen stürmt und wirklich prescht und wir nicht wissen, was wir tun können? Ich hoffe, wir wissen es, dass wir es so machen wie Hiskia, dass wir uns an den Richtigen wenden. Und nun können wir sagen, ja, jetzt wird doch Gott die Gebete erhören, oder? Happy End, alles gut. Noch lange nicht, müssen wir sagen. Das Vertrauen von Hiskia wird weiter strapaziert von diesem so frommen Mann. Im Kapitel 20, da lesen wir, was uns noch berichtet wird, wie es schwieriger wird für Hiskia. Es passiert etwas, was sicherlich noch mehr Fragen bei Hiskia aufgerufen hat. Zu den Bedrängnissen von außen, wo das Vertrauen ja schon ziemlich arg auf die Probe gestellt wurde, kommen nun auch noch Bedrängnisse von innen. Wenn wir da mal hineinschauen, 2. Könige Kapitel 20, ab Vers 1 lesen wir da von inneren Bedrängnissen. In jenen Tagen wurde Hiskia todkrank. Und der Prophet Jesaja, der Sohn der Amos, kam zu ihm und sagte zu ihm: So spricht der Herr, bestelle dein Haus, denn du wirst sterben und nicht am Leben bleiben. Noch eins obendrauf, oder? Waren die Bedrängnisse durch die Feinde nicht schon genug? Warum? Und warum gerade jetzt? Hiskia ist erst 39 Jahre alt, kein Alter, oder? Er hat ein Leben vor dem Angesicht des Herrn geführt, hat ihm vertraut, außer vielleicht das eine Mal, wo er auf die Politiker gehört hat, nicht auf Jesaja. Aber haben wir nicht gelesen, was er für ein frommer Mann war? Er hatte mit ungeteilten Herzen den Willen Gottes erfüllt und sich für ihn tatsächlich eingesetzt. Seine Gebete, die sprechen doch Bände, oder? Und jetzt steht der Feind vor der Tür, der Tempel ist in Gefahr, das Volk ist in Gefahr und dieses Volk verlässt sich doch auf seinen König. Wie soll ein kranker König, der auf dem Sterbebett liegt, noch irgendetwas hier tun können? Hatte Gott das alles vergessen, was Hiskia gebetet hat, gesagt hat, gemacht hat? Fragen über Fragen, Fragen, die auch wir uns vielleicht stellen, wenn wir in solchen extremen Situationen kommen. Dann sind wir sehr schnell vielleicht dabei. Wie kann man da wirklich weiter Krisenmanagement betreiben? Was kann man tun? Für Hiskia ist die Antwort klar. Und von dieser Antwort lesen wir zwei Verse weiter. In Kapitel 20, die Verse 2 und 3. Bei allem ist ihm klar, es kann nur eines geben, was mir hier helfen kann. Mit meinem Herrn sprechen. Weil es kann nur einen geben, der hier eingreifen kann, trotz dieses Todesurteils, was er hier erhalten hat. Da lesen wir ein Gebet, 2. Könige 20, Vers 2 und 3. Da wandte Hiskia sein Gesicht zur Wand und betete zu dem Herrn. Und er sprach: Ach Herr, denke doch daran, dass ich vor deinem Angesicht in Treue und mit ungeteiltem Herzen gelebt und dass ich getan habe, was gut ist in deinen Augen. Und Hiskia weinte sehr, steht dann weiter. Hiskia stellt sich unter dem Willen Gottes. Er betet und erinnert Gott an seine Treue und an seine Hingabe. Können wir so ein Gebet auch sprechen, dass wir unseren Herrn daran erinnern, dass wir treu sind, treu waren, hingebungsvoll uns für ihn eingesetzt haben? Ist denn Hiskia so ein unnahbar Heiliger, der da oben schwebt und ganz weit von uns weg ist? Ich denke, der zweite Teilsatz macht deutlich, dass er ein ganz normaler Mensch war, der aber ein sehr, sehr starkes Vertrauen hatte. Ein Mensch wie du und ich, weil was lesen wir hier? Er weinte sehr. Das ging ihm schon nah. Das ging nicht alles an ihm vorbei, so, ja, ich weiß ja, Gott wird das schon machen und ich vertraue da drauf. Nein, er war sich nicht sicher, ob all das klappen wird. Wenn wir hineinschauen in Jesaja 38, dieser Parallelbericht, da lesen wir von dem Gebet von Hiskia, als er hier auf dem Sterbebett lag. Und nur ein Vers aus diesem Gebet, da sagt er: Ich will dich loben, alle meine Jahre, trotz der Betrübnis meiner Seele. Ich will dich loben in dieser Situation. Der Feind steht vor der Tür, ich weiß nicht ein noch aus. Ich weiß, der Feind wird uns überrennen. Ich liege auf dem Sterbebett. Ich will dich loben, trotz all dieser Betrübnis, die ich habe, weil ich vertraue auf dich, Herr. Ich bin mit dir im Gespräch. Lohnt sich so ein Vertrauen? Der vierte Punkt. Lohnt es sich zu vertrauen? In guten Zeiten sagen wir sehr schnell, na klar, lohnt sich Gott zu vertrauen, oder gar kein Problem. Aber das ist doch, was für eine Frage. Ist doch ganz klar. In schweren Zeiten sollten wir uns vielleicht an diese Antwort erinnern. Na klar, lohnt sich das Vertrauen auf unseren Herrn. Ja, Vertrauen lohnt sich. Und Vertrauen lohnt sich auch hier. Gott erhört das Rufen von Hiskia. Und er erfährt hier eine wunderbare Gebetserhörung. Ein Lohn für sein Vertrauen. Weil Gott rettet diesen gottesfürchtigen Mann und schenkt ihm eine doppelte Befreiung. Zuerst schenkt er die Befreiung von den Assyrern. Jesaja geht zu Sanherib hin. Wir lesen das in Jesaja 38, im 2. Könige 19. Und macht dem Sanherib ganz deutlich, was das für ein Gott ist. Er sagt ihm ganz deutlich: Du irrst dich, wenn du glaubst, dieser Gott greift nicht ein. Du irrst dich, wenn du glaubst, mit wem hast du es hier zu tun, einem Götzen? Nein, es ist der Schöpfer dieser Welt, mit dem du es hier zu tun hast. Der Gott über alle Königreiche, einem souveränen Herr. Und das macht Gott ganz, ganz deutlich, indem er hier eingreift. Und wir lesen davon auch im 2. Könige 19, dass in einer Nacht der Engel des Herrn 185.000 Mann der Assyrer schlägt, in einer Nacht. Dort greift Gott ein. Und daraufhin ziehen sich die Assyrer zurück nach Ninive, zurück nach Hause. Da ist also das Vertrauen belohnt worden. Und wie sieht es aus mit diesem Todesurteil, mit seiner Krankheit? Auch da wird Hiskia gerettet, indem er gesund wird und ihm werden 15 weitere Jahre geschenkt. 2. Könige 20 können wir das lesen. Er wird wieder gesund und kann vom Totenbett wieder genesen. Alles, was hier geschieht, widerspricht eigentlich gegen den normalen Menschenverstand. Wenn wir sehen etwas weiter, lesen wir noch von einer Begebenheit, wo Gott einfach die Sonnenuhr ein Stück weit anhält, zurückdreht, wie auch immer er das gemacht hat. Also etwas Übernatürliches, wo Gott sagt, ich bestätige das damit, ein Wunder, was passiert. Ja? All das lesen wir 2. Könige 20. Hier wird deutlich, Vertrauen auf Gott lohnt sich. Wir müssen überlegen, wie schnell sagen wir das. Sind wir dann auch mit dem Herzen dabei? Ist das auch bei uns in Krisensituationen so? Bei all dem kann man natürlich jetzt mal zum Abschluss fragen, was will uns denn Gott mit so einer Begebenheit eigentlich sagen? Noch einmal, wir alle, die wir sitzen, vertrauen doch auf Gott, oder? Muss man daher so eine Predigt halten? Muss es hier das alles so ausbreiten? 3 Kapitel, 3-mal in der Bibel insgesamt berichtet? Vertrauen, das ist doch als Christ selbstverständlich, eine alte Kiste, ein Selbstläufer. Ist das wirklich so? Bei Hiskia war das kein Selbstläufer. Wenn ihr mal in die Texte hineinschaut, euch die Gebete näher anschaut von Hiskia, seht ihr, wie er kämpfen musste. Wie das Anstrengung bedeutet, das wirklich lebendig am Leben zu halten, dieses Vertrauen, und es nicht wegzuwerfen. Für ihn war es nicht selbstverständlich und ich denke, bei uns ist es auch nicht selbstverständlich. Wie hat in guten Zeiten meinen wir schnell, wir vertrauen und sind vielleicht ganz weit weg. Bei all dem sollten wir wissen, Vertrauen ist die Luft, die wir Menschen zum Leben brauchen. Ohne Vertrauen können wir eigentlich gar nicht leben. Wir können nicht alleine leben, aber auch ein Zusammenleben ist nicht möglich. Und wie viel weniger ist dann ein Leben mit unserem Herrn möglich, wenn wir ihm nicht vertrauen? Wenn wir nicht dieses Vertrauen an den Tag legen, was nötig ist, dann fehlt uns die Luft. Dann wird es hier sehr eng oben. Dann wird es zugeschnürt. Vertrauen, das sollten wir auch wissen, das macht Hiskia hier auch deutlich, das schenkt Gemeinschaft. Misstrauen hingegen untergräbt sie. Wir sollten uns nichts vormachen, es gibt nicht irgendwie eine Grauschattierung. Es gibt hier nur schwarz oder weiß. Entweder vertraue ich oder ich bringe Misstrauen an den Tag und vertraue eben nicht. Es gibt da kein Zwischending, ich vertraue mal so halb, ich sichere mich noch ein bisschen ab. Das geht einfach nicht. Und das muss uns klar werden, dass wir, wenn wir eben Gott nicht vertrauen, dann eben Zweifel vielleicht haben, aber vor allem eine ganze Portion Misstrauen. Und dann wird es schwierig für uns. Und deshalb ist es so wichtig, gerade in Krisen so zu reagieren, wie es Kia, dran zu bleiben. Ich denke, wir wissen, wenn uns jemand Vertrauen schenkt, wenn ich jemandem Vertrauen schenke, was mache ich dann? Dann bewege ich mich auf ihn zu, oder? Dann bewege ich mich in seine Richtung, dann baue ich Brücken. Und diese Brücken, die geben Sicherheit und Geborgenheit meinem Gegenüber. Und genau das hat unser Gott mit uns gemacht, nicht nur bei Hiskia. Er hat eine wunderbare Brücke gebaut, indem er seinen Sohn gesandt hat, oder? Und er baut jeden Tag neue Brücken zu uns. Er gibt uns jeden Tag einen neuen Vertrauensvorschuss, wo er da ist, wo er gegenwärtig ist und wo ich ihn vielleicht das eine oder andere Mal wirklich enttäusche, aber wissen kann, trotzdem ist mein Herr da, wenn ich umkehre und zu ihm komme. Er läuft nicht weg. Und das ist doch gut zu wissen, oder? Es ist gut zu wissen, dass sich Hiskia das Vertrauen bezahlt gemacht hat. Und es ist gut zu wissen, dass es nicht nur damals war, 700 vor Christus, sondern dass das heute im Jahre 2021 auch noch so ist. Ich denke, wer Vertrauen wagt, das macht Hiskia deutlich, der wird beschenkt, überreich beschenkt. Und wer Vertrauen wagt, der entmachtet auch Misstrauen, der entmachtet vor allem Angst, und der entmachtet vor allem Zweifel und Befürchtungen, die er hat. 1000 Befürchtungen, die auf uns einstürzen im Alltag. Es sagte mal jemand folgenden Satz, den ich sehr schön fand. Wer Gott vertraut, lässt alle menschlichen Absicherungen fallen und wagt ein unglaubliches Abenteuer. Er hat ein Zutrauen zu einem jahrtausendealten Wort. Ohne Netz und Boden wagt er sich auf ein Seil, das nicht reißt. Wer Gott vertraut, lässt alle menschlichen Absicherungen fallen. Das ist das. Keine Grauschattierung, schwarz oder weiß. Nun, auf wen vertraust du? Was für ein Vertrauen ist das, mit dem du vertraust? Diese Frage wurde hier an Hiskia, an das Volk gerichtet, und ich denke, diese Frage, sie ist auch gut, wenn wir sie uns stellen. Und ich wünsche uns, dass wir genauso antworten können, wie hier die Antwort kam. Was ist das für ein Vertrauen, mit dem du vertraust? Auf wen vertraust du? Auf den Herrn, unseren Gott, vertrauen wir. Nicht unsere Stärke und Möglichkeiten sind gefragt. Ja, wir sollen uns in Bewegung setzen, so wie Hiskia, aber nicht ausschließlich darauf vertrauen, sondern Gott ist meine Stärke. Und deshalb können, deshalb dürfen, deshalb sollen wir einfach vertrauen. Ich möchte abschließen mit einigen Versen aus Psalm 3. Und wenn man diesen Psalm 3 liest, ein Psalm von David, da wurde sein Vertrauen auch stark strapaziert. Man könnte meinen, dass Hiskia diesen Psalm kannte. Ja? Oder Hiskia auch hätte beten können. Psalm 3 heißt es wie folgt. Herr, wie zahlreich sind doch meine Feinde. So viele lehnen sich auf und verfolgen mich. Sie behaupten, Gott wird ihn nicht retten. Kennen wir das nicht? Nun haben wir nicht vielleicht solche Feinde, aber begegnen uns nicht im Alltag immer wieder so etwas, wo jemand dann zu uns sagt, ja, Gott kann dir doch nicht helfen. Was ist das für ein Gott? Du aber, Herr, bist der Schild, der mich schützt. Meine Ehre bist du allein. Du selbst richtest mich immer wieder auf. Wie schön, oder? Wenn man das sagen kann. Du, Herr, bist der Schild, der mich schützt. Meine Ehre bist du allein. Du selbst richtest mich immer wieder auf. Mit lauter Stimme will ich zum Herrn rufen. Er wird mir antworten von seinem heiligen Berg. Ich konnte mich hinlegen und ruhig schlafen. Wohlbehalten bin ich wieder aufgewacht. Kannst du ruhig schlafen wie David hier? Warum konnte das David? Denn der Herr ist mein Schutz. Hilfe und Rettung kommt allein von ihm. Herr, auf dich will ich vertrauen. Möge uns das gelingen. Amen.